Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Ich bin Moderatorin Nora Meyer und freue mich, Sie durch eine neue Episode begleiten zu dürfen. In diesem Podcast beleuchten wir wichtige Themen aus der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, verständlich erklärt von führenden ExpertInnen. Heute tauchen wir ein in die HNO-Geschichte. Erkrankungen des Hals-, Nasen-, Ohrenbereichs hat es schon immer gegeben und sie haben auch berühmte Persönlichkeiten nicht verschont. Darüber wollen wir heute reden und dazu begrüße ich vor dem Podcast-Mikrofon Universitätsprofessor Dr. Herwig Swoboda, Abteilungsvorstand der HNO-Abteilung am Krankenhaus Barmherzige Brüder in Eisenstadt. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Herr Professor, abgesehen von Ihrer beruflichen Tätigkeit beschäftigen Sie sich auch schon lange mit der Geschichte der HNO-Heilkunde. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge ein bisschen nachgelesen und folgende Daten gefunden. 1873 wurde in Wien die erste Universitätsohrenklinik der Welt geschaffen. 1884 wurde beispielsweise über eine Kehlkopfanästhesie mit Kokain berichtet. Also Ende des 19. Jahrhunderts ist es so richtig losgegangen mit der HNO-Medizin. Wir wollen uns in dieser Episode auf drei berühmte Komponisten der damaligen Zeit konzentrieren, die unter HNO-Krankheiten zu leiden hatten und über die Sie uns berichten werden. Das ist einmal Josef Haydn, dann Beatrice Smetana und Giacomo Puccini. Vielleicht fangen wir gleich einmal mit Josef Haydn an, dem Österreicher. Was, Herr Professor, ist denn hier überliefert? Worunter litt er?
Ja, Josef Haydn, der als Vater der Wiener Klassik gilt, litt unter Nasenpolypen. Und er hat darüber auch öfter berichtet. Und er hat auch berichtet, wie sehr die Nasenatmungsbehinderung die Lebensqualität, also in dem Fall seine Fähigkeit zu komponieren, behindern kann. Er hat manchmal Krankheitsepisoden von bis zu 2 Wochen gehabt, wo er außerstande war zu komponieren. Und wenn man Porträtbüsten und Bilder anschaut, wird einem auffallen, dass der Mund leicht geöffnet ist, aber der Unterkiefer etwas nach vorgeschoben ist, dass man das nicht so merkt, dass Josef Haydn die meiste Zeit durch den Mund atmen musste. Diese Polypen, hat er gemeint, hätte auch seine Mutter gehabt und sie hätte das unbeschadet überstanden, sodass es nicht damit abfinden konnte. Er hat sich dennoch behandeln lassen, und zwar durch 3 Operationen bei den Barmherzigen Brüdern in Eisenstadt. Dort war immer der Leibchirurg von Prinz Esterhazy tätig. Und diese 3 Operationen haben sich doch über 30 Jahre erstreckt und dürften in Anbetracht der Rückfallträchtigkeit der Nasenpolypen recht effizient gewesen sein. Als er dann nach London auf eine Konzertreise fuhr von über einem Jahr, traf er auch den berühmtesten Chirurgen seiner Zeit, John Hunter, der eben per Überrumpelung, wie damals nicht unüblich, Josef Haydn eine 4. Operation angedeihen lassen wollte. Er konnte sich aber unter Aufbietung aller Kräfte und unter lauten Schreien wieder freimachen.
Also die 4. Operation wollte er nicht mehr?
Die wollte er nicht mehr, weil irgendwie nach 3 Operationen, nein, 4 Operationen hat er gehabt. Die 5. wollte er nicht, weil zwischendurch hat ihn dann der Leibarzt von Josef II., Alessandro Brambilla, operiert. Und das ist eine besonders interessante Episode, denn Brambilla hat für die Militärchirurgen ein Instrumentarium zusammengestellt, das Instrumente enthält, die man heute genauso gut anwenden könnte wie damals. Also das ist hochinteressant, dass die eigentliche manuelle Tätigkeit damals sicher ausgereift war und die Mängel eher darin bestanden haben, dass man nicht ordentlich anästhesieren konnte und eine gewisse Disziplin von Seiten von Patienten und Chirurgen erforderlich war.
Herr Professor, darf ich da einhaken, weil das stelle ich mir ja als die große Challenge vor damals. Also wie schmerzhaft kann man sich das irgendwie vorstellen? War denn dann so eine Operation für die Patienten und Patientinnen?
Naja, Schmerz ist eine Frage der Bewertung. Erstens einmal haben sie Substanzen gehabt, da konnte man doch den Schmerz reduzieren. Und dort, wo das zum ersten Mal verständlich geschildert worden ist, war in der Chirurgia eines gewissen Wilhelm von Saliceto. Und dieses Buch, das sehr genau schildert, wie man vorgehen soll, mit Prämedikation und Schmerzstillung und Handhabung und Vorsichtsmaßnahmen, wurde im Jahr 1275 fertiggestellt, also exakt vor 750 Jahren. Also es besteht zum heutigen Tag schon eine gewisse Routine im Entfernen von Nasenpolypen.
Durchaus, also jahrhundertelange Routine. Ich finde auch noch interessant den Aspekt, den Sie eh schon angesprochen haben, dass sich da in der Art zu operieren ja offensichtlich gar nicht so viel geändert hat jetzt bei den Instrumenten. Wenn wir da vielleicht den Bogen spannen zu heute, eine Nasenpolypen-OP heute bei Ihnen in Eisenstadt, bei den Barmherzigen Brüdern, schaut die ähnlich aus wie damals bei Herrn Heiden?
Naja, von außen gesehen schaut es ziemlich verschieden aus, natürlich, weil es in einem Operationssaal stattfindet, weil man eine Anästhesie hat, meistens eine Allgemeinnarkose und weil eben das Ganze rundherum immer besser geworden ist. Also natürlich ist es ganz anders, aber man darf sich nicht vorstellen, dass sie das überhaupt nicht können haben. Also es waren auch früher die Erkrankungen viel ausgeprägt. Also man hat operiert, wenn die Polypen sehr weit an das Nasenloch nach vor oder gar über die Lippe hinausgereicht haben. Also das waren schon Situationen, die auch schwerer zu bewältigen waren. Aber gerade bei den Nasenpolypen waren die Unterschiede im Endergebnis nicht so wahnsinnig groß. Man darf nicht vergessen, dass seit der Antike die Polypen als Paradigma der inneren Tumorerkrankung gelten. Also man hat die Nasenpolypen analysiert, in verschiedene Kategorien unterteilt. Man hat Polypen aus der Kehle extra betrachtet und Polypen im weiblichen Genitaltrakt, also in der Portio Uteri, in der Cervix Uteri und da unten. Also das war schon ein viel beachtetes Thema durch die gesamte Antike und eigentlich durch die gesamte Geschichte mit schriftlicher Dokumentation.
Vielleicht kommen wir noch einmal zum damaligen OP-Saal unter Anführungszeichen zurück. Können Sie da ein Bild uns ein bisschen vermitteln? Wie hat der dann im Vergleich zu heute ausgeschaut?
Na, um einiges vernünftiger, weil man hat gewusst, dass es nicht notwendig ist, den Boden nach jedem Patienten aufzuwischen. Das wüsste man ja heute auch, aber da macht man halt einen Riesenaufwand. Aber andererseits war man sich über die Wichtigkeit der Lagerung, über die Wichtigkeit der physischen und psychischen Vorbereitung des Patienten und über die Wichtigkeit von assistierenden, gut informierten Personen sehr bewusst. Und wenn man diese flankierenden Maßnahmen anschaut, muss man die damaligen Chirurgen bewundern, wie gut die das eigentlich eingerichtet hatten, sodass im Endeffekt zum Beispiel die Nasenpolypenoperation nicht sehr viel schwerer auszuhalten war, wenn man von den Schmerzen der Operation absieht.
Schauen wir zum nächsten prominenten Beispiel aus der HNO-Geschichte. Und zwar ist das der tschechische Komponist Bedřich Smetana. Was war denn bei ihm das HNO-Krankheitsbild damals?
Naja, die Krankheit von Friedrich Smetana liegt eigentlich auf der Hand. Und es hat natürlich jeder gewusst, was er gehabt hat. Der hat wie üblich Syphilis erworben und die ist natürlich unbarmherzig fortgeschritten und ist dann in eine Neurosyphilis, also Syphilis plus Quecksilberbehandlung, neurotrope Effekte übergegangen und er hat dann 1874 eine endgültige Taubheit davongetragen, nachdem sich in den Jahren davor eine zunehmende Schwerhörigkeit entwickelt hatte. Begleitend war ein Tinnitus, das heißt ein Ohrensausen, was typisch ist für Schäden am Innenohr. Und diesen Tinnitus, also Tinnitus sagt man eigentlich, den hat er abgebildet im letzten Satz des ersten Streichquartetts, wo ein sehr hohes Fis durchgehalten wird von der ersten Geige. Damit hat er eigentlich ein sehr anschauliches Bild von seinem Innenohrschaden gegeben. 10 Jahre später ist dann noch die progressive Paralyse, das heißt die syphilitische Hirnerweichung dazugekommen und dann ist er im Alter von 60 Jahren gestorben. Also 1824 geboren, 1884 gestorben. Es hat nur eine Zeit lang gedauert, bis das zweifelsfrei bewiesen und akzeptiert werden konnte, dass ein Nationalkomponist Syphilis gehabt hat. Und das ist der tschechische Psychiater, glaube ich, Cyril Höschl, der das dann vor circa 10 Jahren absolut gesichert hat. Da haben wir sogar eine Exhumierung des Komponisten veranstaltet.
Ja, jetzt war ja das natürlich ein absolutes Tabuthema, stelle ich mir vor, damals, auch wenn es jeder gehabt hat, aber dass das so ein berühmter Komponist hat, hat er da versucht, das zu verheimlichen länger oder wie war denn das?
Naja, an die große Glocke hat er es nicht gehängt, sonst könnte man ja heute nicht drüber streiten. Aber er hat zum Beispiel auch bei warmem Wetter immer einen Flanellanzug mit Gilet gehabt, wie man an den Fotos erkennen kann. Also ist eigentlich im klinischen Bild alles stimmig an dieser Syphilis. Das ist also eine viel besser gesicherte Ertaubung als beispielsweise bei Beethoven. Und deswegen ist Smetana von besonderem Interesse.
Jetzt stelle ich mir ja das ganz schlimm vor für einen Komponisten, wenn der taub wird. Ja, ist es dem auch dann psychisch total schlecht schon gegangen am Schluss?
Naja, natürlich, aber dann mit der progressiven Paralyse wird man dann auch affektlabil, also man kann seine Seele nicht so unter Kontrolle halten, dafür ist ja zum Beispiel Schumann ein Beispiel. Aber Smetana hat seine Ertaubung mit großer Fassung und großem Mut und großer Disziplin getragen, denn er hat seine wichtigsten Kompositionen, wie zum Beispiel die Moldau, Ma Vlast, im Jahre 1774 verfasst, zu einem Zeitpunkt, wo er dann ertaubt ist. Also das ist ja interessant, dass die Patienten, eigentlich die meisten, nicht nur die Prominenten, schwere Erkrankungen sukzessive mit einer immer größeren Disziplin ertragen.
Und ich stelle mir das auch irrsinnig, also das ist ja höchst kompliziert, ein Musikstück im tauben Zustand zu schreiben. Also das muss ja.
Ich meine, aber wenn man vorher gehört hat, so wie Beethoven zum Beispiel auch, dann komponiert man ja aus der Vorstellung. Und dann ist sozusagen das Bewundernswerte darin zu suchen, dass man auf Hilfsmittel wie dem Klavier oder das sich selbst Vorspielen seines Kompositionsentwurfs verzichten muss. Also man komponiert dann wirklich rein aus der Fantasie und das heißt, das Konzept der Komposition muss ganz sicher verankert sein. Über das wurde ja bezüglich Beethoven viel geschrieben, aber das gilt für Smetana genauso.
Ich würde jetzt gern noch auf das Krankheitsbild der Syphilis an sich ein wenig eingehen. Wie ist denn die damals behandelt worden? Hat man da ein bisschen was machen können, um Symptome zumindest zu lindern? Und wie wird die Syphilis heute behandelt?
Also die Syphilis heute ist kein großes Problem, weil mit Penicillin hat dann die Serie von Antibiotika begonnen, die wirksam waren. Also heute ist es kein Problem, man kriegt die Erkrankung, wird behandelt und wird wieder gesund. Damals gab es die Antibiotika im heutigen Sinn noch nicht, aber es gab schon ein Antibiotikum, als die Syphilis mit Kolumbus in Barcelona angekommen ist, 1494. Und da hat man nicht lang gebraucht, bis man angeregt hat, das Desinfektionsmittel Quecksilber auch in anderen Formen zu verabreichen. Also schmieren auf die Haut, einatmen durch Fumigationen, das war im Dampfbad, und das Schlucken von Lösungen, die relativ lang geheim gehalten worden sind von Einzelbehandlern, die sie teuer verkauft haben und die dann unter dem Einfluss von Boerhaave, dem Großvater der Wiener Medizinischen Schule und der St. Petersburger Medizinischen Schule, ist es dann Richtung Transparenz gegangen. Und Gerhard van Swieten, der Boerhaave-Schüler, der nach Wien gekommen ist, hat dann so circa 1770 oder davor, 1760, den sogenannten Liquor Swietenii, also die van Swietensche Flüssigkeit, zu internationaler Durchsetzung gebracht, sodass man die Syphilis behandeln konnte. Zumindest die ersten 2 Stadien. Das heißt, der Ausschlag ist vergangen, man konnte wieder unter Leute gehen, aber natürlich das dritte Stadium, das dann einige Jahre später gekommen ist, mit Gefäßschäden und Gummern, das war weniger gut zu behandeln, aber man hat viele Jahre gewonnen durch eine Quecksilbertherapie. Der zweite Nachteil war, dass das Quecksilber keine große therapeutische Breite hat. Man ist also sehr schnell in Nebenwirkungen und Vergiftungserscheinungen hineingekommen. Und das hat sich natürlich besonders am Nervensystem und an der Haut bemerkbar gemacht, sodass dann Patienten gerade im dünnen Gesichtsschädelknochen ganz entstellt waren. Man denke nur an den erfolgreichen Opernkomponisten Mislíček, einem Mozart-Zeitgenossen, oder an den schönen Otto, einen der Habsburger, die sozusagen haben den Thronfolger, glaube ich, verwandt war mit dem Karl dem Ersten. Dürfte er der Vater gewesen sein, ein Habsburger eben. Also das Zerfallen des Gesichtes war ein großes Problem, das hat das Straßenbild geprägt. Und als eben diese Quecksilbertherapie von Van Swieten, die transparent war, kein Geheimnis war, sich verbreitet hat, hat es das Straßenbild von Wien merklich verbessert und die Leute haben besser ausgeschaut. Also es hat schon Fortschritte gegeben, aber eine definitive Heilung kam erst mit dem Penicillin.
Weil ich wollte da noch einhaken. Ich meine, Quecksilber, wie wir alle wissen, ist ja giftig. Also, dass das nicht ohne Komplikationen dann vonstatten gegangen ist, das kann man sich vorstellen. Ja,
ja, so ist es. Also es hat schon viel Schäden gegeben, aber durch die Krankheit, die wollte man auch nicht haben. Es war entstellend. Das Quecksilber wurde halt unglaublich breit eingesetzt. So gesehen, wenn das ungefähr seit 1500 verwendet worden ist, ist Quecksilber das längst dienende Antibiotikum überhaupt und verdient halt dann doch einen gewissen Respekt.
Und der dritte Musiker, über dessen HNO-Erkrankung wir heute im Podcast sprechen wollen, ist der italienische Komponist Giacomo Puccini. Was ist denn über den überliefert? Unter was hat der gelitten?
Giacomo Puccini ist ein besonders interessanter Fall, weil er in die Raucherepidemie hineinfällt, als Jahrgang 1858. Also er ist auf Fotos mit einer Zigarette in der Hand ständig abgebildet und so wundert es einen nicht, dass er mit der Zeit die Symptome eines Kehldeckelkrebses entwickelt hat. Und zur Zeitpunkt der Diagnosestellung, die ja damals auch nicht leichter war als heute, war das schon so weit ausgebreitet, dass er beim Herausstrecken der Zunge eine Abweichung der zur betroffenen Seite gezeigt hat. Also man muss sich das vorstellen, dass das ein sehr tief fortgeschrittener Kehldeckeltumor war. Und der begann auch mit der Zeit spontan zu bluten. Der berühmte Ohrenarzt Giuseppe Gradenigo schickte ihn dann 1924 nach Brüssel zu einem strahltherapeutischen Zentrum, das 1923 als erstes seiner Art von einem gewissen Louis Ledoux eröffnet wurde. Der Therapeut Louis Ledoux hat ihn in Empfang genommen, aufgenommen und eine sogenannte interstitielle Strahlentherapie durchgeführt, also Brachytherapie, sagt man in Fachkreisen, indem er ihm nach vorangegangenen Luftröhrenschnitt zum Schutze der Prozedur den Kehlkopf freigelegt und Radiumnadeln eingeführt hat. Das Pech, das Puccini hatte, war, dass der Tumor schon immer wieder geblutet hatte. Offenbar hat er unter dem Einfluss der Operation und der Strahlung dann wieder stärkere Blutungen bekommen, dass er einige Tage nach dieser Therapie an einer Verblutung in den Tracheobronchialbaum, das heißt in die Lunge, verstorben ist. Also er hat nach innen geblutet und einige Tage nach dieser sehr modernen Therapie, die auch heute noch als sehr fortschrittlich gelten kann, ist er an den Folgen von Tumor-Plus-Therapie verstorben, und zwar dem Ersticken am eigenen Blut. Er bekam ein Staatsbegräbnis und die unvollendete Oper Turandot wurde dann später von Toscanini bis zum Abbruch dirigiert. Bemerkenswert ist, dass der Strahlentherapeut Louis Ledoux so erschrocken war über die Komplikation, dass er so schnell mit seinem Auto in seine Klinik gefahren ist, dass er auf dem Weg einen Fußgänger auch noch zu Tode geführt hat. Also das ist eine Verkettung tragischer Umstände, die für sich natürlich sehr bedauerlich sind, und aber auch für uns und für unser Komplikationsmanagement in ähnlichen Situationen außerordentlich lehrreich ist.
Ja, eine sehr tragische Geschichte. Das Positive, es hat sich ja die HNO-Chirurgie natürlich sehr weiterentwickelt. Wir haben schon einmal eine der letzten Folgen gemacht zum Thema Kehlkopfkarzinom. Die Prognose ist ja da, wenn man es früh entdeckt, mittlerweile sehr, sehr gut, oder?
Naja, nicht immer, aber an sich je kleiner, umso besser ist die Prognose. Vor allem, wenn die Stimmlippen betroffen sind, dann kann man im Frühstadium mit 90 bis 100, also bis knapp 100% Dauerheilung rechnen. Also man hat auch sehr schonende Therapieverfahren, die durch Rohre durch den Mund in den Kehlkopf geschoben abgewickelt werden können, sodass ein Patient nach einem halben Jahr fast beschwerdefrei ist. Anders ist es natürlich, wenn sozusagen die Umgebung des Kehlkopfes, zum Beispiel der Kehldeckel und die angrenzende Zunge, so durchsetzt sind, dass es abweicht, dann ist die Prognose auch heute noch ziemlich düster.
Aber man hört raus, Herr Professor, es hat damals durchaus schon sehr, sehr fortschrittliche Ansätze gegeben. Man sieht es jetzt oder man hört es an den drei Beispielen dieser Komponisten, die Sie uns hier jetzt im Podcast sehr eindrücklich geschildert haben in den letzten Minuten. Mich würde abschließend interessieren, woher nehmen Sie denn diesen großen Wissensschatz? Hat Sie das schon immer persönlich interessiert?
Naja, das ergibt sich mit der Berufsausübung. So wie der Maler Gauguin ein Bild gemalt hat, woher kommen wir, wo sind wir und wohin gehen wir, ist das auch für jeden Beruf sehr wichtig, dass er weiß, woher die Ideen kommen, wie sie umgesetzt wurden und wie es dann in der Zukunft weitergeht. Also die Geschichte ist ja jetzt kein Hobby, sondern das ist eine Analyse, wie man eigentlich die Zukunft des Berufs planen soll, für sich persönlich und für die Gemeinschaft.
Vielen Dank, Herr Professor. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die HNO-Geschichte. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie noch mehr Themen aus der HNO-Heilkunde erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast direkt auf Ihrer bevorzugten Plattform. Falls Sie uns auf Spotify zuhören, aktivieren Sie auch gleich noch die Glocke, um keine Episode mehr zu verpassen. Herr Professor, ich sage herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit bei den Barmherzigen Brüdern weiterhin alles Gute.
Gut, vielen Dank und danke für die Einladung. Auf Wiederhören.
Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie gesund.